Kommt dieses kurze Referat, das vielleicht ein bisschen lang wird, mit einem Witz beginnen. Wir sind ja hier in Georgien und vielleicht sollte man gerade einmal die Runde zu Georgien einstimmen. Und Witze in dieser Gegend fangen, das wissen einige von Ihnen schon, sehr oft mit dem lieben Gott an. Als der liebe Gott die Welt verteilte, da kamen die Georgier zu spät. Sie haben es einfach verpasst. Das ist sehr typisch für mich. Dann haben sie sich beraten, was tun wir jetzt? Weil die Nachricht kam dann schon zu ihnen, dass jetzt die Welt verteilt sei. Sie haben also eine Delegation abgeordert und die hat an die Himmelspforte geklopft und hat dem Petrus gesagt, wir haben gehört, dass ihr die Welt verteilt habt, aber wir waren nicht da. Ja, ihr seid zu spät gekommen, ja, aber wir haben eine gute Entschuldigung. Der Petrus hat eine Ausnahme gemacht, hat sie zum lieben Gott durchgelassen. Und dann haben sie dem lieben Gott folgende Geschichte erzählt. Wir haben das völlig verpasst, dass hier die Welt verteilt wurde. Wir hatten nämlich Gäste. Und sie wissen, dass in Georgien die Gastfreundschaft sehr hoch gehalten wird. Wir konnten unsere Gäste nicht einfach gehen lassen. Wir mussten bei ihnen bleiben, mit ihnen trinken und sie dann wieder entlassen. Hat der liebe Gott gesagt, das ist eine gute Ausrede. Ihr habt es verdient, ein schönes Stück Land zu kriegen. Gastfreundschaft ist eine sehr gute Gewohnheit. Ich gebe euch jetzt das Stückchen Land, das ich eigentlich für mich reserviert habe. Das ist das Land Georgien. Der Witz geht aber noch weiter. Kurze Zeit später verteilte der liebe Gott das Gehirn. Dann haben die Georgier gedacht, jetzt warten wir mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder das beste Stückchen. Sie sind also wieder zu spät gekommen. Der Petrus hat schon verwundert geschaut, warum kommen wir jetzt schon wieder zu spät. Ja, wir haben schon eine Entschuldigung. Er hat sie wieder zum lieben Gott vorgelassen. Und dem haben sie wieder gesagt, also diesmal hatten wir eine ganz wichtige Delegation. Wir konnten sie einfach nicht am Tisch sitzen lassen. Wir mussten unsere Tradition der Gastfreundschaft Ehre erweisen. Da hat er mir doch gesagt, ja, ich verstehe das schon. Aber wisst ihr, wenn man so ein schönes Land hat, dann braucht man kein Gehirn. Was ich hinweisen muss, ist ganz bestimmt die außerordentliche Schönheit dieses Südkaukasus, die Erhabenheit dieses Gebiet, dieser ganzen Region. Ich würde sagen, viele Gebiete haben fast etwas Legendäres und Biblisches. Wir haben Gebiete mit ewigem Schnee, wir haben Wälder, wir haben fruchtbares Ackerland, wir haben Steppen- und Wüstenähnliche Gebiete und wir haben auch subtropische Gebiete und das eigentlich auf engstem Raum, denn eines der charakteristischsten Merkmale des Kaukasus, und hier möchte ich gerne die Karte 5 sehen, eines der charakteristischsten Merkmale ist schon, dass der Kaukasus eine Kleinstregion ist, wenn man an die Größe der Sowjetunion denkt, ist es wirklich eine winzige Region. Sie sehen die Ziffern 1, 5 und 2 gegenüber der großen Sowjetunion. Die Größenverhältnisse der Länder sind vergleichbar mit der Schweiz. Georgien ist etwa anderthalb Mal so groß wie die Schweiz, 70.000 Quadratkilometer. Armenien ist etwa zwei Drittel so groß wie die Schweiz, 30.000 Quadratkilometer. Und Aserbaidschan ist etwa doppelt so groß wie die Schweiz. Das sind in der Dimension der früheren Sowjetunion Kleinstregionen. Aber in dieser Kleinstregion haben wir die größte Dichte an ungelösten Konflikten. In der ganzen Sowjetunion, in der Post-Sowjetunion. Wir können eigentlich sagen, dass der Kaukasus die Konfliktregion par excellence ist im post-sowjetischen Raum. Und wenn man Konfliktregion sagt, sagt man auch gleichzeitig natürlich Instabilität und damit Hindernis für eine normale Entwicklung, wirtschaftlich, politisch und so weiter. Wir haben in dieser Region drei anerkannte Staaten. Georgien, Armenien und Aserbaidschan mit insgesamt 16 Millionen Einwohnern. Das ist ungefähr so groß wie die Niederlande. Und wir haben drei international nicht oder nur teilweise anerkannte de facto Staaten. Abchasien, das wäre die Karte Nummer 2. Abkhazien im Westen Georgiens, Südossetiens im Norden Georgiens und Nagorno-Karabach, eine armenische Exklave in Aserbaidschan. Es gibt dann auch noch weitere Konflikte im Kaukasus, eben in Tschetschenien und in Dagestan. Und das ist aber im Norden des Kaukasus, aber nur um zu sagen, dass diese Region extrem konfliktanfällig ist. Der Kaukasus ist, wie ich schon gesagt habe, eine Vielvölkerregion. Es gibt, und ich bin immer sehr vorsichtig mit Zahlen, aber es gibt in dieser Region über 50 kleinere und größere Völker und sehr viele Sprachgruppen. Man, auch hier muss man sehr vorsichtig sein, wer wie zählt. Die Zahlen sind meistens irreführend, aber man kann bestimmt von 60 Sprachen sprechen. Diese Sprachen haben wiederum Dialekte, die zum Teil untereinander nicht verständlich sind. Bis zu 300. Es ist also eine Region mit einer außerordentlichen sprachlichen Vielfalt. Wichtig ist, dass es hier indogermanische Sprachen gibt. Die Armenier zum Beispiel sprechen eine indogermanische Sprache, aber auch die Osseten, die Südosseten sprechen eine indogermanische Sprache. Die Kurden, die hier auch ansässig sind. Dann gibt es natürlich die Turksprachen, das ist vor allem Aserbaidschan, aber auch im Norden des Kaukasus gibt es einige Völker, die diese Turksprachen sprechen. Aber die wichtigste Sprachengruppe, über die man bei uns nicht so Bescheid weiß, ist eben die kaukasische Sprachengruppe. Und da gibt es bestimmt 40 verschiedene Sprachen. Georgisch ist eine kaukasische Sprache. Aber auch Abkhazisch, eine völlig verschiedene Sprache, auch Tschetschenisch oder Tscherkessisch, das sind alles kaukasische Sprachen. Spezifische Sprachen, die eben mit den Indogermanischen nichts zu tun haben. Beachtlich ist, dass sowohl Armenien wie auch Georgien eine eigene Schrift haben und behalten konnten, trotz der sowjetischen Vereinheitlichungstendenz. In der Sowjetunion musste überall das Kyrillische Alphabet eingeführt werden, was zu Absurditäten geführt hat, wie zum Beispiel im Fall der abkhazischen Sprache, Abkhazisch, das im Westen des Landes gesprochen wird. Die willkürliche Politik, Sprachenpolitik und die Sprachreformen unter Stalin hat in Abkhazien wirklich ein unglaubliches Ausmaß erreicht. 6 Sprachreformen hatten die Abkhazen. Also das kommt von einem lateinischen Alphabet zu einem Sonderalphabet an den Stalin. Allein in der Stalinzeit gab es 4 verschiedene Alphabete. Einmal ein georgisches, das die Georgier ihren abkhazischen Brüdern aufgedrängt haben. Dann ein lateinisches, weil das georgische nicht den verschiedenen Lauten nicht gerecht wurde. Dann wieder ein georgisches. Und dann ein kyrillisches. Und jetzt denkt man daran, wieder das Lateinische einzuführen, weil das wahrscheinlich das nicht am besten ausdrücken würde, die Vielfaltigkeit der Laute. Natürlich muss man auch die Religionen erwähnen. Ich erwähne bloß die christliche und den Islam. Denn Armenien und Georgien sind die ältesten christlichen Länder. Im 4. Jahrhundert wurden sie bereits christianisiert. Und Aserbaidschan ist ein bisschen ein Sonderfall. Es wurde ihm durch verschiedene Phasen, je nach Eroberung und je nach Land, das es eroberte, aber Islamisierung ist eigentlich seit dem Mittelalter und der Neuzeit in der Region von Aserbaidschan gang und gäbe. Aber es ist also die schiitische Islamisierung. Sie ist bedingt durch die Eroberungen, aber bei der Religion, in dieser Region muss man auch immer erwähnen, dass die Zeit in der Sowjetunion eben eine Zeit der Säkularisierung war und dass in all diesen Regionen die Religion bis zum Zerfall der Sowjetunion nicht gern gesehen wurde und zum Teil auch massiv unterdrückt wurde und erst nachher in den christlichen Ländern die Religion wieder eine Bedeutung gewonnen hat. Man fragt sich, warum der Kaukasus ein solches Völkergemisch hat. Das hat natürlich verschiedene Gründe, die auch schwierig sind überhaupt wirklich quantifiziert werden. Natürlich ist die Geografie bestimmt einer der Gründe, warum sich in diesen schwer zugänglichen Bergtälern so viele Völker niedergelassen haben. Aber der Kaukasus war auch immer ein Rückzuggebiet für verfolgte Völker und es war immer ein Durchzuggebiet. Und auch über Jahrhunderte war der Kaukasus nicht ein einheitliches Siedlungsgebiet, sondern wir beobachten eine rasche Folge von Entstehung und Verschwinden von kleinen Reichen. Und dieses Entstehen und Verschwinden von kleinen Reichen war auch ein wichtiger Faktor für die Instabilität in diesem Kaukasus. Diese verschiedenen kleinen Reiche waren untereinander nicht einig, wohin sie gehen sollten oder wie sie sich verhalten sollten. Und das machte es den Erobern über die Jahrhunderte auch leicht, eben diese Länder einfach wegzufegen. Die Entwicklung in den drei kaukasischen Republiken nach dem Zerfall der Sowjetunion, auf die 70 Jahre der Sowjetunion gehe ich hier nur am Rande ein, aber nach dem Zerfall der Sowjetunion, also vor rund 23 Jahren, ist auch sehr eindrücklich, denn alle diese drei Länder, Georgien, Armenien und Aserbaidschan, haben sehr eigene Entwicklungen durchgemacht. Je nach ihren Ambitionen und je nach ihren Möglichkeiten. Und bei diesen Ländern müsste ich zuerst Armenien erwähnen, das eigentlich unter all diesen Ländern die schlechtesten Voraussetzungen hat. Armenien ist vollkommen, wenn Sie Armenien hier auf der Karte sehen, Armenien ist ein Land, das weitgehend abgeschnitten ist vom Außenland. Es ist wie die Schweiz ein Binnenland, aber die Schweiz hat mit seinen Nachbarn gute Beziehungen und hat kein Hindernis für den Verkehr, für den, überhaupt die Kontakte, die Beziehungen, während Armenier zwei große Probleme hat. Es hat mit seinen zwei Nachbarn, mit der Türkei und mit Aserbaidschan, ist es eigentlich in einem Kriegszustand, kann man so sagen. Also es ist so verfeindet mit der Türkei, dass die Grenze geschlossen ist und von russischen Truppen bewacht wird. Und es ist verfeindet mit Aserbaidschan, dass die Grenze ebenfalls nicht durchgängig ist. Die zwei Probleme, die Armenien hat, die sind bekannt. Eines ist die Exklave, die armenisch besiedelte Exklave Nagorno-Karabach, die sich in Aserbaidschan befindet, die Armenien in einem Krieg zurückerobert hat, die aber ein weiterhin ungelöstes Problem ist. Das Problem mit der Türkei wird im nächsten Jahr wieder sehr aktuell. Das ist der berühmte Genozid, der von der Türkei nicht als ein Genozid anerkannt wird, über den auch kaum gesprochen wird, der zum ersten Mal dieses Jahr von Ministerpräsident Erdogan erwähnt wurde, alles eine gemeinsame Leidensgeschichte, aber ein Thema, das es verunmöglicht, dass die beiden Länder die Beziehungen normalisieren, trotz Bemühungen, bei denen auch die Schweiz sehr aktiv war, dass die beiden Länder überhaupt ins Gespräch kommen. Georgien hat eine ganz andere Ausrichtung. Georgien hat sich schon früh immer gegen Westen auszurichten versucht. Aber auch Georgien hat zwei große Klumpfüße. Das sind die Konflikte im eigenen Land. Der Konflikt über Silosdeken und der Konflikt um Abchasien. Und das dritte große Problem ist natürlich der Georgienkrieg. Man wollte dieses Problem Silosdeken mit einem Mal lösen und hat so richtig alles verloren. Aserbaidschan ist in dieser ganzen Situation bis jetzt am besten weggekommen. Aserbaidschan ist das reichste Land in der Region mit seinem Erdölreichtum, Erdgasreichtum. Unermesslicher Reichtum, und wenn man nach Aserbaidschan und nach Baku reist, sieht man diesen Reichtum natürlich auch vor allem in der Hauptstadt Baku. aber dieser Reichtum ist in sehr wenigen Händen konzentriert. Das Land Aserbaidschan hat auch große Ambitionen. Es sieht sich so ein bisschen als Dubai der ehemaligen Sowjetunion. Aber auch Aserbaidschan hat das Problem mit dem Konflikt um Nagorno-Karabach. A priori könnte natürlich der Kaukasus, der Südkaukasus, eine Region sein, die, in der alles für Kooperation prädestiniert ist. Aber die unterschiedlichen Ambitionen und auch die Zwänge dieser drei Länder, die machen das eigentlich bis jetzt eher schwierig oder fast unmöglich. Armenien hat in dieser Situation eine eindeutige Ausrichtung auf Moskau. Armenien hat ganz klar auf die Karte Moskau gesetzt, denn mit einem Binnenland, das praktisch auf, also das praktisch keine Einfuhren ins Land machen kann, außer per Flugzeug aus Russland, ist die einzige wirkliche Unterstützung für Armenien, ist die Russische Föderation. Armenien hat dann auch im letzten Herbst, das hat kaum jemand bemerkt, ganz still und heimlich auf das von der EU vorgeschlagene EU-Assoziierungsabkommen verzichtet, zugunsten der Eurasischen Union, die von Moskau vorgeschlagen wird. Armenien hat bestimmt nicht freiwillig verzichtet. Die Ukraine musste verzichten, Janukowitsch hatte verzichtet. Es sind jetzt noch Moldova und Georgien, die dieses Assoziierungsabkommen diesen Sommer unterzeichnen möchten. Aber Armenien hat das schon einmal ad acta gelegt, denn es wusste, dass Moskau das nicht tolerieren würde. Moskau betrachtet diese Assoziierungsabkommen, die wirtschaftliche Abkommen sind, als eine politische Einmischung in seinen Hintern. Georgien mit seiner Westausrichtung hat sich vor allem in den Jahren, als Präsident Saakashvili an der Macht war, das war die letzten 10 Jahre, sehr stark auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet. Georgien war auch das Land, das am meisten eine Entrussifizierungspolitik betrieben hat. Also die Schulen, die bis 1991 eigentlich vor allem in russischer Sprache, mit Georgisch natürlich, geführt wurden. In diesen Schulen verschwand das Russische eigentlich praktisch über Nacht und das Englische hätte an die Stelle kommen sollen. Wir haben jetzt eine Generation, so bis 25-Jährige, wo kaum mehr jemand Russisch spricht. In der Generation ab 25 ist das Russische immer noch eine Sprache, die man hier sprechen kann. Es ist auch keine Feindseligkeit gegenüber dieser russischen Sprache oder gegenüber Russland im Volk auszumachen. Aber die Entrussifizierung ist hier schon ganz klar fortgeschritten und die Ausrichtung auf den Westen ist wirklich hier jedem praktisch auf die Stirne geschrieben. Aber Georgien kam diese Westausrichtung auch teuer zu stehen, denn es hat nicht nur 2 Gebiete praktisch verloren, jedenfalls für lange Zeit, sondern es hat auch noch einen Georgienkrieg zu verarbeiten, der eben leider von Georgien begonnen wurde. Obschon die ganzen Umstände Georgien fast in diese Situation hineingedrängt haben. Und am besten kommt eben wiederum Aserbaidschan weg. Aserbaidschan hält sich völlig bedeckt. Es versucht gut zusammenzuarbeiten mit Russland. Es liefert Gas und Öl in den Westen, arbeitet bestens zusammen mit dem Westen. Aserbaidschan hat ein enormes Demokratie- und Menschenrechtsdefizit, aber es erkauft sich den Menschenrechtsbonus, indem es zum Beispiel in Straßburg, im Europarat, bereits sehr viele Parlamentarier korrumpiert hat, also gekauft hat. Man nennt das Kaviar-Diplomatie. Und diese Leute stimmen dann jeweils, wenn es um Menschenrechtsfragen geht, für Aserbaidschan und nicht für den Bericht, der die Missstände anklagt. Also diese Kaviar-Diplomatie hat auch schon Schule gemacht. In allen 3 Ländern kann man mindestens sagen, dass der Kontrast Stadt-Land weiterhin sehr groß ist. Die Städte sind Wasserköpfe und das Land ist weitgehend unterentwickelt. Es gibt auch riesige Unterschiede zwischen der Elite und dem Volk, was man so landläufig als Volk nennt. Und die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß. Und auch 25 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion gibt es noch kein Einheitsgefühl oder das Gefühl, eine Region zu sein. Das Trennen steht eigentlich immer noch sehr stark im Vordergrund. Also wenn man nochmal zurückkommt zu dieser Anfangsfrage, die Bedeutung des Kaukasus, kann man sagen, ja, die Bedeutung des Kaukasus für den Westen ist groß. Russland hat sich zwar stark positioniert im Kaukasus, aber damit ist auch eine richtige Zäsur entstanden. Zäsur dieser Region für den Westen. Denn Moskau hat mit dem Krieg 2008 in Georgien und mit der Anerkennung dieser beiden kleinen Gebiete, Abkhazien und Südossetien, das Völkerrechtssystem nachhaltig in Frage gestellt. Denn Moskau hat zwei Gebiete anerkannt, so wie jetzt auch die Krim, die in einer völkerrechtswidrigen Art, und zwar hat Moskau, Abkhazien, Südossetien und die Krim als unabhängige Regionen, als unabhängige Staaten anerkannt, aber Moskau steht ziemlich alleine da. Der Westen wiederum anerkennt die territoriale Integrität von Georgien zum Beispiel oder von der Ukraine, aber faktisch ist das heute nicht mehr durchsetzbar. Und das bringt das internationale Zusammenleben und die Regeln, die eben auf dem Völkerrecht basieren, doch in ein großes Bedrängnis, würde ich sagen.
Gallerini hat ja im Auftrag der UNO den Bericht verfasst und die große Arbeit gemacht, die den Krieg, die Gründe des Krieges aufgearbeitet haben, also des Krieges von 2008 um den Georgienkrieg, wie du das ja nennst, offiziell heißt das ja so, also der Krieg, der wegen Südossetien, kann man sagen, geführt worden ist. Das ist also der international anerkannte Bericht, den diese Persönlichkeit, sie als Autorin, verfasst hat. In einer vieljährigen Arbeit.
9 Monate.
Naja, aber insgesamt war es ungefähr 7 Jahre hier in der Region. Es wird jetzt immer wieder geschrieben. Ich habe es in der NZZ stand, ist vor einigen Tagen auch wieder. Die Russen sind von sich aus einmarschiert in Südossetien. Das stimmt ja nicht. Sondern es war genau wie. Erläutere das doch bitte noch einmal. Das wissen nämlich fast alle nicht.
Also die ganze Frage mit dem Krieg ist ja, wie alle diese Fragen, wenn überhaupt ein Krieg beginnt, ist ja immer, hat ja immer eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte vor dem Augustkrieg 2008 ist wirklich eine lange Geschichte. Denn ich bin 2006 aus dieser Region weggegangen, ich war Leiterin einer UNO-Mission in Abkhazien, seit 2006, und es war ganz klar, dass es in dieser Region einen Krieg geben wird. Und warum war das so klar? Weil man ganz genau merkte, dass diese beiden Gebiete, Südossetien und Abkhazien, seit dem Krieg Anfang der 90er Jahre Unabhängigkeit wollten. Und Georgien wollte diese Gebiete zurückhaben. Und in den Jahren 2006, 2007 oder machen wir es noch ausführlicher. 2004 kam Michail Saakashvili an die Macht und sein Versprechen war, dass er in der ersten Amtszeit die beiden Gebiete, Südossetien und Abkhazien, wieder in Georgien integriert. Er hat sehr schnell damit begonnen. Er hat zuerst einmal, es gibt auch noch ein kleines Gebiet, das Sie sehen, Adjarien, das ist auch ein autonomes Gebiet, wo es keine Konflikte gegeben hat. Zuerst einmal hat er dort den sehr, würde ich sagen, autokratischen Machthaber Abashidze weggefegt. Moskau hat ihn dann entsorgt, er wohnt jetzt in Moskau. Und er war so überzeugt, dass man mit einer kurzen, kleinen Operation diese Konflikte lösen kann, dass er sehr schnell nach diesem für Georgien großen Erfolg auch in Südossetien, schon 2004 in Südossetien, eine kleine Operation begonnen hat. Die ist aber misslungen und da gab es dann auch offenbar Druck aus den Vereinigten Staaten über Moskau. Moskau und die Vereinigten Staaten waren sich einig, dass man so nicht Frieden macht. Man marschiert nicht einfach ein und holt, sondern die Gebiete, die unter internationaler Verwaltung sind. Und dann war klar, dass es früher oder später zu einer Rückeroberung kommen wird. Es war klar, dass der Krieg kommt. Die Beziehungen haben sich seit 2006 zwischen Moskau und Georgien absolut rapide verschlechtert. Wir nennen das den Countdown to War. Da gab es zuerst die berühmten Sanktionen. Wein durfte nicht mehr nach Russland exportiert werden. Der ganze Wein, die in Georgien liegen. Agrarprodukte, das Wasser, ein anderer großer Exportartikel, Borsoni-Wasser, durfte nicht mehr exportiert werden. Also die Wirtschaft, der einzige wichtige Handelspartner von Georgien, wurde lahmgelegt. Und dazu kam ein richtiger diplomatischer Krieg. Ich habe selten in meiner diplomatischen Karriere derart unprofessionelle politische Presseerklärungen gesehen, die einfach gesagt haben, der unwürdige Bösewicht Saakashvili und von georgischer Seite kam dann die typische Moskauer Reaktion, Kreml, der Kreml hat wieder einmal zugeschlagen, also es war ein sehr unfreundlicher Krieg.
Aber was wollte denn die Bevölkerung in Abchasien und in Südossetien?
Die Bevölkerung, das Problem der Westhalb ist so schwierig, diese Konflikte zu lösen, ist, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion Georgien einen großen Fehler gemacht hat. Die beiden Regionen wollten sich selbstständig machen, haben ihre Souveränität erklärt und darauf ist, man kann nicht sagen, die georgische Armee, denn Georgien war nach dem Zerfall der Sowjetunion völlig desintegriert. Es gab hier wirkliche Banden, es gab Bandenchefs und es gab irgendwelche Generäle, die ihre Armee zusammenstellten. Also es gab zwei, drei Parallelarmeen und die und das Land, das verunsichert war durch den Zerfall der Sowjetunion, wo die Eisenbahn regelmäßig beraubt wurde, wie im Wilden Westen. Shevardnadze, der als Präsident in Georgien eingesetzt wurde, gerade nach dem Zerfall der Sowjetunion, nach dem ersten Präsidenten, hat so eine Armee nach Westgeorgien geschickt, hat hier den Auftrag gegeben, bewacht die Eisenbahn, und diese Armee ist in Sukhumi einmarschiert, hat dort einen Krieg gemacht und diesen Krieg verloren, weil Moskau natürlich Abchasien geholfen hat, den Krieg gegen die Georgier zu gewinnen. Und somit war ganz klar, dass die Forderung der Abchasien war, wir wollen unabhängig sein. Und die Georgier wollten diese Unabhängigkeit nicht. Also war auch ein Mandat, das ich zum Beispiel hatte, war, Frieden zu machen, wenn auf der einen Seite Unabhängigkeitsforderung besteht und auf der anderen Seite territoriale Integrität wiederhergestellt werden muss. Also dieser erste Krieg, der erste Krieg war verloren und deshalb dachte sich 2008 Saakashvili, der wirklich merkt, erstens einmal kam er ans Ende seines ersten Mandates, 2008 ist bereits 4 Jahre, sein Mandat wäre 5 Jahre gewesen. Er dachte, ich muss mein Versprechen einlösen, ich muss etwas Signifikantes tun. Und tatsächlich war es auch irritierend zu sehen, dass diese separatistischen Gebiete auf Asien und Südossetien zunehmend von Russland militärisch unterstützt wurden und in ihrer Unabhängigkeitsbestrebung auch unterstützt wurden. Man darf aber nicht vergessen, dass seit Georgien massiv von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde, nicht nur finanziell, das Militärbudget stieg eben innerhalb der Zeit von Saakashvili von 0,8% auf 8%, also das ist eine riesige Zunahme. Also auf beiden Seiten hat man das hochgeschaukelt und die Vermutung liegt nahe, dass Saakashvili im August 2008 kurz vor der Olympiade, Vorabend der Olympiade gedacht hat, ich mache da mal schnell einen kurzen Abstecher nach Südossetien, hole dieses Gebiet zurück, Moskau wird nicht so schnell reagieren und einmarschieren. Das war das Fehlkalkül. Also was das große Fehlkalkül vermutlich von Präsident Saakashvili war, dass er nicht geglaubt hat, dass dieser Krieg bereits schon lange vorbereitet war auf Seiten von der russischen Seite. Die russische Armee hat noch im Juli 2008 am Nordkaukasus, Sie sehen vielleicht Vladikavkaz in Nordossetien, Manöver durchgeführt, die eine Woche vor dem Georgienkrieg beendet wurden. Die Truppen wurden zum Teil nicht nach Hause geschickt. Ich denke mir, Georgien, Präsident Saakashvili, hat vermutlich unterschätzt, dass die Bereitschaft auf russischer